Lieber Vater, wir danken dir für diese Morgenstunde, danken dir für dein Wort, das du an uns richten möchtest und das mit deinem Wort lebendig gemacht durch deinen Geist ewiges Licht auch in unser Leben fallen wird und darf. Dein göttliches Licht, das scheidet, das Ordnung schafft, das die Dinge aufzeigt, wie sie sind, das dich zeigt in deiner Herrlichkeit, deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, das aber auch uns zeigt, wie wir sind. In deinem Licht, Herr Jesus, sehen wir das Licht. Und diese Lichteswirkung des Wortes Gottes mögest du auch heute Morgen schenken, dass wir still vor dir stehen, auf dein Reden Acht haben und dieses Licht in unser Leben fallen lassen. Und dass wir ausharren, dass wir stehen bleiben, dass wir nicht ausweichen, dass wir nicht für den Nachbarn hören, für den, der gar nicht da ist, sondern dass wir Acht haben auf das, was du uns, mir persönlich zu sagen hast. Und das mögest du schenken. Und hab du Dank, dass du dir Mühe mit uns gibst, Arbeit der Liebe an uns hast. Gepriesen seist du. Amen.
Ich lese Lukas 3 von Vers 1 bis Vers 18. Jemand, das mitlesen möchte. Lukas 3, Vers 1 bis 18. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene. Diese Landschaften brauchen Sie sich nicht alle zu merken. Ich denke, es ist einfach von Lukas so geschrieben worden, damit das ganz klar ist. Zu dieser Zeit, an diesem Ort, ist ein historisches Ereignis. So ist es gewesen. Ich lese weiter, Vers 2. Als Hanna und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Soweit. Dieser Text wird ja gerne mal als Adventstext genommen und wir lesen ihn ja nun in dieser Zeit auch besonders. Aber mancher mag sich vielleicht denken, so viel Adventliches ist ja da gar nicht dran. Bei Advent, da stellen wir uns vor, da ist Tannenduft, nicht wahr, und Kerzenschimmer und so, und das ist ja alles was völlig anderes. Das Ganze findet nicht in unserer winterlichen Landschaft statt, wie wir sie jetzt zurzeit draußen sehen, sondern in der Wüste, wo es furchtbar heiß ist. Und alles in alter Zeit, sehr lange her, mit ganz anderen Begriffen und ganz anderen Berufen auch. Zöllner sind bei uns auch nicht mehr so, wie die Zöllner damals waren. Und es ist auch ein bisschen merkwürdig, wenn wir das so als Adventstext lesen, dass da so viel Ernsthaftes drinsteht. Vom Zorn Gottes ist da die Rede und von vielen Drohungen. Die Angst, die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt, da wird einer abgehauen. Und dadurch fährt einen ja schon Schreck, wenn man sich vorstellt, wir sind da mit Bäumen verglichen, als wenn man bei uns unten schon die Axt da ans Fußgelenk legt und schon Maß nimmt und ausholt und so. Also es ist irgendwie nicht das, was wir uns so unter Advent vorstellen. Und trotzdem denke ich, dass dieser Bericht von dem Auftreten Johannes des Täufers uns sehr gut helfen kann für diese Adventszeit. Advent, das sind ja drei verschiedene Dinge, an die wir dann denken. Wir denken ja immer erst einmal an das Kommen Jesu damals, als er als Kind im Stall in Bethlehem geboren wurde. Und wir denken bei Advent auch an sein zweites Kommen, sein Wiederkommen, dass er einmal in Macht und Herrlichkeit kommen wird, dass er sein Reich endgültig aufrichten wird. Alle werden ihn sehen, wie ein Blitz von morgen bis zum Abend leuchtet, heißt es. Alle werden ihn erkennen und er wird die letzte Herrschaft in die Hand bekommen. Aber wir denken drittens auch an ein anderes Kommen Jesu, nämlich an das Kommen in unser Leben hinein, zu unserer Zeit, jetzt hier, in unser Herz, dass es bei uns Advent, bei uns Weihnachten wird, weil Jesus uns wieder nahe kommt. Und ich denke, wenn wir diesen alten Bericht hier lesen, der aus einer ganz anderen Zeit und einer ganz anderen Umwelt zu uns gekommen ist und von dem wir zunächst mal denken, er hätte mit uns nichts zu tun, wenn wir bedenken, dass er für das Kommen Jesu damals eine Vorbereitung war, für das Kommen Jesu auf diese Erde, dann können wir daraus manches lernen für das Kommen Jesu in unser Leben hinein, heute. Ich möchte diesem etwas schwierigen Text mich nähern, indem ich diese drei Bilder herausgreife, die hier in diesem Text vorkommen. Bilder, Gleichnisse also, Vorstellungen, die uns etwas bildlich klar machen, was wir mit abstrakten Worten nur sehr ungenau oder schwieriger beschreiben und verstehen könnten. Drei Bilder. Das erste Bild ist das vom Straßenbau. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Straßenbau in der Wüste. Wir haben bei uns in unserer Gemeinde jemanden, der für eine große Firma Straßenbau in der Wüste gemacht hat, wenn er so erzählt, wie das so war, das ist sicher schwierig. Aber wir müssen keine Fachleute sein, um das zu verstehen. Wenn da also in der Steppe oder in der Wüste eine Straße gebaut werden soll, Berge sollen abgebaut und Täler erhöht werden, das ist ein riesiger Aufwand. Wir stellen uns also vor, dass so Bagger, die da abkratzen, die Hänge und vielleicht muss sogar gesprengt werden, dann werden riesige LKWs beladen und die fahren das in die Täler und das Erdreich wird dann da reingeschüttet und mit schweren Maschinen festgepresst, damit es Halt hat. Also ein Riesenaufwand, aber damals gab es ja diese Maschinen noch nicht. Damals musste sowas also mit Hand gemacht werden. Was für eine Menge Menschen mussten da Arbeit investieren, um eine Straße, einen Weg, einen bereiteten Weg durch die Wüste zu bauen. Es ist klar, dass das nicht konkret gemeint ist, dass jetzt wirklich für Gott, der zu den Menschen kommt, für den Messias, der kommt, eine Straße durch die Wüste gebaut werden soll. Lohnt sich das überhaupt für einen einzelnen Besucher, selbst wenn er ein König ist, so ein Aufwand? Aber das ist nicht gemeint, das ist einfach nur ein Bild. Der Erlöser, der Messias kommt sowieso nicht auf der Straße. Er kommt nicht durch die Wüste zu uns. Er kommt vom Himmel herab. Er wird von einer Jungfrau geboren. Und wir brauchen auch keine große, vornehme Straße zu machen, damit der König zu uns kommen kann, denn er kommt ja in unser Chaos hinein, in unsere zerstörte Welt, in unsere sündhafte Welt hinein. Wir müssen nicht ihn empfangen, wie man eine hohe Majestät empfängt. Wir dürfen ihn so empfangen, wie er ist. Also es ist damit nicht gemeint, dass wir eine Straße bauen müssen, damit er kommen kann, könnten wir gar nicht. Sondern ist damit gemeint, dass wir einen Weg in unserem Leben, in unserem Herzen freimachen für ihn, dass er zu uns kommen kann. In uns drin geschieht das, was hier beschrieben ist, dass die Berge erniedrigt werden und die Täler erhöht werden und dass das eben wird, was uneben ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das meine Frau und ich mit einer Seelsorgerin hatten, die einen Menschen betreute, der unser gemeinsamer Bekannter war, mit dem wir einige Probleme hatten. Und sie sagte dann, ja, bei ihm ist das Leben ziemlich unaufgeräumt. Und als wir nachher nach Hause gingen, dann sagten wir zueinander, ja, das ist ein treffendes Wort. Das Leben dieses Menschen ist unaufgeräumt. Ist bei uns vielleicht manches so unaufgeräumt? Liegt da irgendwo ein Felsbrock herum, den wir beiseite räumen müssen? Wie ist das mit unserem Leben? Muss da aufgeräumt werden, dass Jesus wieder neu zu uns kommen kann? Die Berge stehen vor uns. Die Berge sollen erniedrigt werden, heißt es. Was heißt das, wenn es nicht konkret bedeutet, dass wir die Berge wegräumen müssen mit Baggern oder mit Schaufeln und Hacken und so weiter? Jesus sagt ja, dass wir, wenn wir nur glauben, zu diesem Berg sprechen könnten, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Konkret weiß ich von keinem Bericht, dass das wirklich passiert worden wäre. Ich denke, es ist da auch daran gedacht, dass wir all die Berge, die vor uns stehen, die Berge der Sorge und der Angst und die Berge der Schuld im Gebet loswerden können. Dass Jesus sie wegräumen kann, wenn wir sie ihm sagen. Die Berge sollen verschwinden. Nicht so, wie es früher so mal lustig heißt, nicht wahr? Wir protestieren, die Alpen sollen weg, wir fordern freie Sicht aufs Mittelmeer oder so, sondern die Berge, die sich in unserem Leben aufgehäuft haben an Problemen, an Sorgen und an Schuld. Sie kennen dieses Wort, einer steht wie der Ochs vor dem Berg. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, ich weiß nicht, was die Ochsen machen, wenn sie vor dem Berg stehen. Ich nehme an, die bleiben einfach stehen, wenn es ihnen zu steil wird. Das ist vielleicht damit gemeint. Vielleicht bleiben wir einfach stehen in unserem Leben, vielleicht geht es einfach nicht weiter, weil es uns zu steil ist, weil da irgendwelche Berge im Weg sind. Die müssen weggeräumt werden. Und das kann geschehen, wenn wir im Glauben uns an ihn wenden. Übrigens ist mir diese Parallelität aufgefallen, vielleicht fällt Ihnen das auch auf, nicht wahr? Wenn es hier heißt, dass die Berge verschwinden sollen, also von der Masse der Materie, der Erde und Steine und so weiter, was den Berg ausmacht, sollen etwas weggeholt werden und in die Täler hineingeschüttet werden, wo nichts ist, damit die Löcher aufgefüllt werden. Ist das nicht dasselbe, was Johannes der Täufer hier sagt? Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der gebe dem, der nichts zu essen hat. Ist es nicht dasselbe? Die Täler sollen erhöht werden. Wir kennen diesen Ausdruck, jemand fällt in ein Loch, nicht wahr, wenn er so deprimiert ist, wenn er so nur noch durchs dunkle Tal geht und er keine Lösung mehr sieht. Ich habe mich neulich mal sehr gefreut, als die Losung hieß, er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Wir können uns an ihn wenden, er kann uns wieder aufrichten, kann aus dem Loch uns herausholen. Ich denke, so dürfen wir das auch verstehen. Macht gerade, was krumm ist. Wie oft tricksen wir und schleichen uns so durchs Leben und versuchen so auf allen möglichen Weise den geraden Weg, den er uns weist, zu umgehen, weil der Krumme uns vielleicht angenehmer erscheint. Was uneben ist, was höckrig ist, soll eben werden. Manchmal liegen so Felsbrocken im Weg herum. Ich habe das bei Reisen durch Israel manchmal gesehen, vielleicht heute nicht mehr so, sehr viel Zeit inzwischen vergangen, aber damals lagen da manchmal auf dem Weg so dicke Felsbrocken und man konnte die einfach nicht beseitigen. Sprengen konnte man nicht und zum Wegrollen waren sie zu schwer, da blieben die dann eben liegen. Und wenn der Weg eben dann da lang gehen musste, dann ging man eben drumherum. Ich denke, das ist so ein Bild für das, wie manche Menschen das in ihrem Leben machen. Da liegen irgendwelche Brocken noch im Weg. Vielleicht eine alte Schuld, die beglichen werden sollte. Vielleicht ein Streit mit Nachbarn oder so. Und dann bleibt das immer da liegen. Und keiner packt das Problem an. Das liegt einfach da und man geht eben drumherum und gewöhnt sich nachher fast dran, dass das da liegt. Und man denkt, das müsste so sein, dass man eben um diesen Brocken herumgeht. Den wird man nicht wieder los. Oder wir haben vielleicht zu Hause irgendetwas liegen, was uns genau gesehen eigentlich gar nicht richtig gehört. Oder wir haben schlechte Gewohnheiten, die wir nicht abschaffen wollen. Dann umgeben wir sie einfach, indem wir sie vielleicht für richtig erklären, für nicht so schlimm erklären oder was auch immer. Gewohnheiten, Nachlässigkeiten. Wir umschiffen einfach die Probleme. Wir räumen sie nicht weg. Macht Bahn für unseren Gott. Wenn wir wollen, dass Jesus wieder neu in unser Leben hineinkommt, auf uns Einfluss nimmt, uns beherrscht, uns neu froh macht, dann sollten wir diese Brocken wegräumen. Dann sollten die Berge weggebetet werden. Dann sollten die Täler erhöht werden. Dann wollen wir ihm Raum machen. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. So ist der Schluss dieses Zitates von Jesaja. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Wenn wir ihm Bahn machen, wenn wir wegräumen, was im Weg ist, dann werden wir den Heiland Gottes sehen, den Messias, der damals nur angekündigt war, wo man sich noch nichts Richtiges darunter vorstellen konnte, aber von dem wir heute wissen, wer das ist und was er für ein Heiland ist. Das Wort Heiland ist ja ein älteres Wort, was so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Manche empfinden das fast ein bisschen als kitschig heute, aber ich liebe dieses Wort trotzdem. Es macht deutlich, was Jesus für uns ist, der heil macht, der in Ordnung bringt, der gesund macht. In einem Wort ausgedrückt, Heiland. Dann werden wir den Heiland Gottes sehen. Das ist also dieses eine Bild, was schon Jesaja damals im Auftrag Gottes gesagt hat, steht Jesaja 40, wenn es jemand mal nachlesen möchte, und was Johannes der Täufer hier zitiert. Und da gibt es ein zweites Bild, das Bild von den Bäumen, wo die Axt schon an die Wurzel gelegt ist. Jeder Baum, das steht dann im Vers 9, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein drängendes Problem, nicht wahr? Da steht ein Baum und er hindert das Land, wie es Jesus einmal in einem Gleichnis sagte. Jesus hat ja dieses Bild aufgegriffen, was Johannes der Täufer hier schon gebraucht hat, und hat eine Geschichte dazu erzählt, die etwas länger und ein klein bisschen anders ist. Jesus sagte zu diesem Gärtner, also beziehungsweise der Besitzer des Weinbergs, den lässt Jesus zu diesem Gärtner sagen, haue diesen Baum ab, denn er bringt keine Frucht. Und der Gärtner sagt zu dem Besitzer, ich will noch ein Jahr um ihn graben und düngen. Und wir wollen mal sehen, ob er dann vielleicht Frucht bringt. Und wenn es dann nicht klappt mit der Frucht, dann soll er abgehauen werden. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen dem, was Jesus dann später sagt und dem, was Johannes der Täufer hier sagt. Bei ihm ist es drastischer. Da wird keine Chance mehr gegeben. Oder vielleicht doch. Es ist vielleicht doch eine Chance, die er den Menschen, seinen Zuhörern hier eröffnet. Bringt noch gute Frucht. Versucht es noch einmal. Bemüht euch darum. Was heißt das, Frucht bringen? Jeder Mensch, ich weiß nicht, ob jeder, aber ich denke doch, die meisten Menschen, wenn sie sich dem Ende ihres Lebens nähern, fragen sich doch, was ist bei meinem Leben eigentlich dabei rausgekommen? Wofür habe ich gelebt? Was war es denn nun? Jetzt geht es zu Ende. Was kommt dabei raus? Was ist das Ergebnis meines Lebens? Da gibt es ja so die unterschiedlichsten Vorstellungen, nicht wahr? Einer möchte gerne einen Ehrendoktor haben oder vielleicht sogar einen Nobelpreis oder so, oder irgendwo mit Patenten eingetragen sein oder was weiß ich. Und andere sind vielleicht damit zufrieden, dass sie sagen, ich habe ein Haus gebaut und kann meinen Kindern auch noch ein Aktienpaket hinterlassen. Ist ja alles ganz schön und gut, aber das ist ja nicht gemeint. Die frommen Juden hatten ja so diese Regel, ein frommer Jude soll einen Baum gepflanzt haben, ein Buch geschrieben und einen Sohn gezeugt haben. Dann war sein Leben erfolgreich, hatte man so die Vorstellung. Also mit den Söhnen, das ist heute nicht mehr so wichtig, weil die Töchter heute genauso wichtig sind wie die Söhne. Früher war das ein bisschen anders. Also sollte man jedenfalls meinen. mit dem Bücherschreiben ist auch nicht mehr so wichtig, es gibt so viele davon, aber mit dem Baum, das kommt jetzt wieder in Mode, also das, weil die CO2 speichern. Also, aber das ist ja nicht biblisch, was die damals so sagten, das gehört so ein bisschen zur israelitischen Kultur. Das ist im Grunde auch nur etwas Diesseitiges. Das ist auch nicht das, was mit Frucht gemeint ist. Was soll die Frucht unseres Lebens sein, das Ergebnis unseres Lebens? Dass wir in Geschichtsbücher eingehen, was bedeutet das schon? Was ist das schon? Wichtiger ist, dass wir ins Buch des Lebens eingetragen sind. Alles ganz schön und gut, was wir in unserem Leben erreichen können, aber hat es Bedeutung für die Ewigkeit? Hat es wirklich Bedeutung? Die Frucht, von der Jesus immer wieder spricht und die auch der Johannes der Täufer hier meint, ist etwas anderes. Paulus hat das umschrieben mit der Frucht des Geistes. In Galater 5 wird das aufgezählt. Und wenn er hier sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, dann ist das sicher ein Hinweis darauf, dass das der Geist in uns eben wirkt. Diese Frucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind so 9 Begriffe, die der Paulus hier aufzählt. Die erheben vielleicht nicht Anspruch auf Vollständigkeit, aber sie zeigen die Richtung an. Das ist das, was an Frucht in unserem Leben herauskommen soll. Das ist, wenn der Geist in uns wirkt, das geschieht, das passiert. Nicht, dass wir Aktienpakete erwerben oder irgendetwas nachweisen können, was wir Großes geleistet haben, sondern dass der Geist in uns diese Früchte des Geistes wirkt. Liebe also statt Hass, der uns ja nur selber zerfrisst, nicht wahr? Dass die anderen merken an uns, da ist ein Mensch voller Liebe, nicht aus sich selbst, aus ihm selbst heraus, sondern weil der Geist Gottes in ihm diese Liebe wirkt. Freude statt Unzufriedenheit und Nörgelei und Ärger und Bitterkeit und was auch immer, was uns ja im Grunde selber am meisten schadet. Freude, die begründet ist in der Verbundenheit mit Jesus. Oder Friede statt Streit und Eifersucht und Neid und Rechthaberei und so weiter. Ich will das nicht im Einzelnen weiter ausführen. Der Sinn ist, dass andere Menschen an uns erkennen, da ist Gott am Werk. Da ist Frucht gewachsen. Da ist etwas geschehen, was nicht automatisch kommt, was auch nicht unser eigenes Wesen ist, was nicht unser natürlicher Charakter sein muss, kann auch sein, aber da ist mehr geschehen. Da hat Gott gewirkt an uns. Das ist nicht etwas, was wir zustande bringen, indem wir uns ordentlich zusammenreißen und uns bemühen, jetzt will ich aber mal lieb sein, sondern das ist etwas, was Jesus, was sein Geist in uns wirkt. Jesus hat das deutlich gemacht in diesem Beispiel von Weinstock und Reben. Er sagt, wenn ihr an mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Das ist ganz automatisch, würde man fast sagen, das Wort automatisch passt irgendwie nicht so ganz, aber Sie verstehen, was gemeint ist. Das kommt ganz von selbst. Wenn die Reben am Weinstock bleiben, dann bringen die Reben Frucht, weil einfach die Kraft des Weinstocks durch die Rebe hindurch wirkt und dann die Frucht wachsen lässt. Das ist so. Wenn wir an Jesus bleiben, geschieht durch uns Frucht. Auch wenn wir vielleicht nicht so viel davon sehen, auch wenn wir selbst mit uns vielleicht unzufrieden sind, Gott kann doch etwas durch uns wirken. Die Leute, die dem Johannes dem Täufer hier zugehört haben, denen war das ein etwas fremder Gedanke mit der Frucht. Wahrscheinlich, denen ging es nicht um die Frucht, sondern um die Wurzel. Wir sind doch Abrahams Kinder. Wir haben doch Abraham zum Vater. Was kann uns schon passieren? Wer kann noch irgendetwas von uns fordern, wo wir doch Kinder der Verheißung Gottes sind? Der hat gesagt dem Glaubensvater Abraham, deine Kinder, deine Nachkommen sollen mein Volk sein. Da ist doch alles in Ordnung, oder? Und Johannes der Täufer sagt, beruft euch darauf nicht. Es geht nicht um die Wurzeln, sondern es geht um die Frucht. Es geht nicht darum, wessen Kinder ihr genetisch seid, sondern wessen Kinder ihr im Geist seid. Ob ihr Kinder Abrahams im Geist seid, im Glauben, Kinder des Glaubensvaters Abraham. Gott kann aus diesen Steinen Kinder erwecken. Das hat er zwar nicht getan, normalerweise, aber warum sollte Gott das nicht können? Der den bösen Geistern befiehlt und sie müssen weichen und der dem Sturm gebietet und er muss still sein von einem Augenblick auf den anderen, der den Blinden sagt, dass sie sehen sollen und sie können auf einmal sehen, der die Toten auferweckt, warum soll der nicht auch aus Steinen Kinder machen? Es ist zwar nicht überliefert, dass Gott das jemals getan hätte, aber er könnte es. Oder hat das nicht vielleicht doch getan? Wenn wir das mal im übertragenen Sinne verstehen, sind wir, die wir nicht im genetischen Sinne Kinder Abrahams sind, wenn wir, die wir doch tot waren in Sünden, die wir doch wie Steine waren, kalt und leblos, wenn er uns zu seinen Kindern macht, ist dieses Wunder nicht an uns geschehen? Gott hat aus uns toten Wesen, biologisch natürlich lebendig, aber geistlich toten Wesen, Kinder Gottes gemacht. Kinder des Glaubensvaters Abraham zunächst, aber eben auch Kinder Gottes. Und das ist das Besondere. Wir sind nicht mehr tot. Wir leben, wenn wir ihm gehören. Und wenn wir leben, dann muss sich das erweisen darin, dass wir Frucht bringen. Dann wird sich das erweisen. Wenn es hier heißt, die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt und der Baum wird abgehauen, wenn er keine Frucht bringt, dann ist das ja nicht eigentlich eine Strafe für den Baum, denn wenn er keine Frucht bringt, dann ist er schon tot. Und dann macht es auch gar nichts mehr aus, wenn er abgehauen wird. Es ist keine Strafe, sondern die Tatsache, dass er keine Frucht bringt, ist einfach die Folge davon, dass er tot ist. Und wenn wir keine Frucht bringen, wenn bei uns niemand Frucht erkennen kann, wenn bei uns niemand erkennen kann, dass der Geist an uns wirkt, dann sind wir wahrscheinlich tot. Und dann werden wir auch abgehauen, dann ist nichts mehr da, dann lohnt es sich auch nicht, uns zu erhalten. Aber es gibt noch die Chance, sagt Jesus. Es gibt noch die Chance. Er will noch an uns arbeiten. Er will, dass wir zum Leben zurückkommen, dass wir wirklich Frucht bringen, was etwas bewirkt in seinem Reich. Jesus hat ja immer wieder, wenn er Gleichnisse erzählt hat, diese Gleichnisse aus der Natur verwendet. Er hat sicher auch Gleichnisse aus der Politik verwendet oder aus technischen Vorgängen, aus der Wirtschaft und so, aber sehr wenig. Die meisten Gleichnisse handeln immer von Geschehnissen aus der Natur. Also der Baum, der Früchte bringt, der Olivenbaum oder der Feigenbaum oder der Weinstock oder das Senfkorn oder die Schafe und so weiter. Es sind also immer die Dinge des Lebens, die er am liebsten als Grundlage für seine Erklärung von geistlichen Zusammenhängen gebraucht. Warum? Weil einfach das Geheimnis des Lebens darin deutlich wird, dass ein Baum Frucht bringt oder der Weinstock oder so oder dass der Senfkorn emporwächst und groß wird. Das ist ja ein Wunder Gottes, das man bis heute nicht richtig erklären kann. Die Forscher bemühen sich drum und eine deutsche Nobelpreisträgerin hat sogar mal einen Nobelpreis dafür bekommen, dass sie versucht hat zu erklären, wie das allmählich so wird. Ich glaube, bei Fischen hat sie das erklärt und so. Aber warum es so kommt und wie dieser Code von 4 Buchstaben, aus denen die Gene bestehen, wie dieser Code dann gelesen werden kann, wie die Bedeutung hineinkam und wieder herausgelesen werden kann, dass etwas praktisch daraus wird, das kann kein Mensch bis heute erklären. Man weiß es einfach nicht. Ein Wunder Gottes. Und an diesem Wunder Gottes, das wir in der Natur sehen, macht Gott auch die geistlichen Vorgänge des Lebens deutlich. Darum eignen sich diese Beispiele aus der Natur so gut, um geistliche Dinge zu erklären. Ein Wunder des Lebens. Gott kann das Wunder des Lebens bei uns neu schaffen, dass wir dann wirklich Frucht bringen. Dass an uns erkennbar wird, dass sein Geist an uns wirkt, dass wir in seinem Leben stehen. Und dann ist da noch hier ein drittes Bild, das Bild vom Worfeln des Getreides. Das ist dann in Vers 17. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ich weiß nicht, ob die meisten noch von uns so wissen, wie das so geht mit dem Worfeln. Ich bin ja, wie eben schon gesagt, auch keiner aus der Landwirtschaft, aber das habe ich natürlich immer mal wieder so gelesen. Das Getreide wird also gedroschen, heute mit der Dreschmaschine, früher mit dem Dreschflegel wurde da drauf gehauen, damit die Körner aus den Ähren herausspringen. Und damals bei reichen Leuten, die hatten sogar solche Schlitten, die so über das ausgebreitete Getreide dann gezogen wurden, manchmal von einem Ochsen, daher kommt dieses Wort, so aus dem Ochsen nicht das Maul verbinden, damit er auch mal was von den Körnern da fressen kann. Also das war der nächste Vorgang nach der Ernte, dem Abmähen, und dann lag das nun da und dann wurde das ausgetroschen. Nun liegt aber das alles zusammen da, die Ähren und die Spelzen, die um diese Körner herum waren, und die Körner eben auch. Wie kriegt man das nun auseinander? Kann sich ja keiner hinsetzen und anfangen, jedes Körnchen da rauszupicken. Und da hatte man damals eben schon dieses einfache Verfahren des Worfelns, also auf eine Tenne, auf einem Platz, der möglichst hoch war, auf einem Hügel, wo der Wind ordentlich wehte. Oder später, in unseren Zeiten, war es eben auf der Tenne, wo man dann auf zwei Seiten die Türen aufmachte, dass der Wind ordentlich durchwehte. Und dann fuhr man eben mit der Worfschaufel da rein und warf das in die Luft. Und dann fiel das Getreide, was schwer ist, die Körner fielen eben runter. Und diese Spelzen, die leicht sind, kein Gewicht haben, die wurden vom Wind weggeweht. So sortierte man das dann. Das ist das Bild, was hier dahinter steht. Das, was Gewicht hat, die Körner, das fällt runter und das bleibt da liegen. Und was zu leicht ist, das wird weggeblasen. Das ist das Bild, was Johannes gebraucht, was auch an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel immer wieder vorkommt, zum Beispiel im Psalm 1, die Gottlose sind wie Spreu, die der Wind verweht. Oder auch im 1. Korinther wird das mal erwähnt von den Holzheustoppeln, was dann verbrannt wird. Also, was Gewicht hat, was wichtig ist, das sinkt herunter, fällt herunter und bleibt da liegen. Das ist das, mit dem man etwas anfangen kann. Was aber kein Gewicht hat, was zu leicht ist, gewogen, zu leicht befunden, das wird weggeblasen. Und die Frage an uns, ob unser Leben zu leicht ist und weggeblasen wird, ob bestimmte Dinge in unserem Leben, die wir zwar wichtig nehmen, die aber nicht wirklich wichtig sind in Gottes Augen, weggeblasen werden und vernichtet werden müssen und verbrannt werden müssen. Was ist wichtig? Was hat die größte Bedeutung? Was hat Gewicht? Sie merken, ich war wichtig und gewichtig, das hängt ja sehr eng zusammen. Es stand jetzt einige Wochen und sogar Monate, glaube ich, auf den Bestsellerlisten ein Buch, das trug den Titel, ich habe das immer wieder mal gesehen, Nichts, Punkt. Und dann stand nur ein Untertitel noch drunter, was wirklich wichtig ist. Ein etwas merkwürdiger Titel. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen, ich habe aber nur einiges darüber gelesen. Eine dänische Autorin hat das geschrieben, das ist ein Jugendbuch oder Kinderbuch. Und es handelt davon, dass also ein Junge sich darüber Gedanken macht, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Was ist wichtig? Und das beschäftigt ihn so sehr, dass er auf einen Baum klettert, so wird dann erzählt, und er schwört, er will dann nicht wieder runterkommen, bevor ihm jemand sagt, was wichtig ist. Und seine Schulklasse, die alle ihn so ein bisschen gemobbt hatten vorher und mit ihm nichts zu tun haben wollen, die merken plötzlich das Problem und fangen an, sich zu überlegen, was ist denn nun eigentlich wichtig und wollen ihm das erklären. Und da kommt das alles vor, was man so im Leben für wichtig hält, das Geld und so und die Freunde und Anerkennung durch andere und Ehre und so weiter. Auch die Religion kommt dabei vor, wenn auch nicht im Sinne des Evangeliums, so wie wir es kennen. Aber das alles nützt nichts und es gibt dann Streit und das Ganze endet im Chaos. Diese Geschichte, eine erfundene Geschichte natürlich, mit der aber die Autorin etwas sagen will. Das Merkwürdige daran, fand ich, ist, dass in einigen Ländern, also in Dänemark, wo das Buch erschienen ist, in anderen Ländern auch, dieses Buch einen Jugendbuchpreis bekommen hat und in anderen Ländern ist es als Schulbuch verboten worden. Also man kann ja heute keine Bücher mehr verbieten, aber eben verboten worden ist, als Schulbuch eben im Unterricht zu lesen. Und diese Spannung finde ich interessant. Die einen erkennen, ja, da ist wirklich ein Problem, das können wir den Kindern nahebringen. Die anderen sagen, nur nicht die Kinder, die jungen Leute mit diesem Problem, was denn im Leben wichtig ist, vertraut machen. Am Ende verlieren sie ihren ganzen Lebensmut und haben überhaupt keinen Sinn mehr fürs Lernen und so weiter und geben alles auf. Was ist im Leben wichtig? Was ist wichtig? Was hat Gewicht in unserem Leben? Natürlich gibt es viele Dinge, die in diesem geistlichen Sinne nicht wichtig sind und die trotzdem zu unserem Leben gehören. Das ist ja ganz klar, ob wir mittags Fleisch essen oder fleischlos oder überhaupt was essen oder ob es uns schmeckt oder nicht. Das sind alles Dinge, die sicher nicht im geistlichen Sinne so wichtig sind, aber die natürlich zu unserem Leben dazugehören. Es gibt vieles, was uns auch Freude macht, was uns auch Gott schenkt und so, was zum Leben dazu gehört, auch wenn es im geistlichen Sinn nicht gewichtig ist, wichtig ist. Wenn wir das alles nicht haben wollten, dann müssten wir Asketen oder Einsiedler, Mönche werden, aber ob damit unser Leben mehr Wert bekommt und Gewicht bekommt, ist noch die Frage. Also, das soll nicht bedeuten, dass wir nur uns mit dem beschäftigen, was im geistlichen Sinne Gewicht hat. Aber was soll die Priorität in unserem Leben haben? Das ist die Frage. Was ist das Wichtigste? Und wer das Wichtigste auslässt, der hat sein Leben verfehlt. Denken Sie an diese Geschichte von Martha und Maria, wo die Martha nun alle für Jesus und seine Jünger da alle Essen besorgt und kocht und so, und die Maria sitzt nun da und hört zu, und sie will, dass die Maria auch mithilft, und Jesus sagt, eins ist Not, eins ist ganz besonders wichtig, jetzt hört sie mir zu, hier geht es jetzt um die Ewigkeit, hier geht es um ganz entscheidende Dinge. Damit hat er nicht gesagt, dass das, was die Martha tut, unwichtig wäre. Das gehört auch zum Leben dazu, dass man fürs Essen sorgt und was so alles noch so dazu gehört. Aber was ist wichtig, was ist entscheidend? Das ist die Frage. Ein Adventstext, der uns eigentlich zunächst mal Angst macht und den ich auch nicht einfach so jetzt an Sie weitergeben kann, weil es eine andere Situation ist, als Johannes der Täufer das sagte. Also keine Angst, ich werde Sie nicht mit Schlangenbrut ansprechen oder so. Es ist einfach eine andere Situation, aber es ist eine Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Es hat mich erstaunt, als ich da am Ende dieses Textes las, und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk, Vers 18, und verkündete ihm das Heil. Ja, wie denn das Heil? Haben wir denn vom Heil schon was gehört? Da war doch von der Axt die Rede, die die Bäume umhauen soll, und von schwerer Arbeit in der Wüste, und vom Zorn Gottes ist da die Rede, und von der Schlangenbrut und was weiß ich alles. Wieso denn Heil? Ja, das ist das Heil, wenn wir ihm den Weg bereiten in unserem Leben. Wenn wir ihn bitten, uns zu helfen, dass wir aufräumen, dass da ein gerader Weg ist, dass da Klarheit herrscht, dass die Berge wegkommen und die Täler zugeschüttet werden. Wenn wir ihn bitten, dass er uns hilft, Frucht zu bringen, wenn wir an ihm bleiben, dass da etwas wächst an uns, was für die Ewigkeit bleibt. Und wenn wir ihn bitten, dass er unserem Leben einen Sinn gibt, Gewicht gibt, etwas, das Wert hat, Wert für die Ewigkeit. Jesus kommt. Und was einerseits hier in dieser Geschichte, in diesem Bericht, und wenn wir darüber nachdenken, für uns natürlich auch, was einerseits wie eine Voraussetzung klingt, dass er kommen kann. Es ist auch eine Voraussetzung, dass er kommen kann. Das ist andererseits aber auch schon das Ergebnis seines Kommens. Also wir werden einerseits aufgefordert, bereitet ihm den Weg, macht euch fertig, sorgt dafür, dass er an euch wirken kann. Aber andererseits, er kommt zu uns und er wirkt in uns. Er bereitet in uns den Weg, wenn wir ihn wirken lassen. Er schafft es, dass Frucht entsteht, Frucht aus unserem Leben wächst. Er gibt unserem Leben Sinn und Wert. Amen. Amen. Würden Sie noch mit uns beten? Wir wollen beten. Jesus Christus, du stehst vor der Tür, nicht nur weil Weihnachten vor uns steht, sondern weil du jeden Tag immer wieder vor unserer Tür stehst und in unser Leben hineinkommen willst. Hilf du uns, dass wir uns für dich öffnen, dass wir den Weg für dich bereiten. Hilf du uns, dass unser Leben Frucht bringt, dass es nicht vergeblich ist, sondern dass an uns erkennbar wird, dass du an uns gewirkt hast. Und gib du uns immer wieder einen Sinn, einen Wert, Gewicht für unser Leben. Dass es nicht wie Spreu verweht vom Wind, sondern dass es bleibt, in Ewigkeit bleibt. Wir danken dir, dass du das schenken willst. Amen. Amen.